Herzlich willkommen. Hier ist der Denkwandler, der Podcast von Professor Timo Leukefeld. Dieser Podcast ist ein Ort für visionäre Denkanstöße, spannende Geschichten und praktische Lösungen rund um Energie, Nachhaltigkeit und die großen Fragen einer selbstbestimmten Zukunft. Lehnen Sie sich zurück und denken Sie neu. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Denkwandler-Podcast. Ich begrüße recht herzlich Professor Timo Leukefeld.
Glück auf aus Freiberg.
Glück auf nach Freiberg. Glück auf zurück. Herr Professor Leukefeld, wir haben heute folgendes Thema. Der große Heizungsirrtum. Warum die echte Effizienz einer Heizung nicht im Datenblatt steht. Was gibt es denn für einen Grund? Was ist der Anlass? Warum sprechen wir da heute drüber?
Naja, wir begeistern oft unsere Kunden, Bauträger, Geschäftsführer, Investoren, Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften durch unsere Pressearbeit, durch meine Vorträge, durch persönliche Gespräche. Und dann gehen die richtig brennend für die Idee in ihr Team zurück. Und da gibt es immer eine Technikabteilung, ne? Oder einen Energieberater oder sowas. Und die sagen dann, ja, was ist das denn? Infrarotheizung oder statt Wärmepumpe. Wärmepumpe hat doch eine Arbeitszahl von 6 bis 7, also macht 6 bis 7 mal so viel Energie, Wärmeenergie aus einer Kilowattstunde Strom im Vergleich zur Infrarotheizung. Das, lieber Chef, würden wir Ihnen auf gar keinen Fall empfehlen. Das ist ja ein Rückschritt. So, und dann kommen unsere begeisterten Kunden ins Zweifeln, wollen ja auch ihre Technikabteilung nicht unbedingt übergehen. Ne? Gibt es ja auch ein langes Vertrauensverhältnis, eine gute Zusammenarbeit. Und dann kommen die wieder mit dieser Begründung zu uns und dann gibt es ein Treffen oder Videokonferenz, wo wir dann sozusagen sehr ausführlich nochmal erklären müssen, warum eben die Effizienz nicht im Datenblatt einer Heizung steht. Und deswegen denke ich, ist es gut, wenn wir uns darüber unterhalten, und den Podcast würde ich dann allen Technikabteilungen dieser Welt dann gerne als kostenlose Weiterbildung zur Verfügung stellen.
Ja, das ist sehr, sehr nett von Ihnen. Wir sprechen ja heute dann über die Effizienz von Wärmepumpen und Infrarotheizung. Für welchen Bereich ist das jetzt genau gültig?
Also wir selber sind ja im Neubau tätig oder in der energetischen Sanierung. Das heißt, wir haben immer mit sehr guten Gebäudehüllen zu tun. Sehr gute Gebäudehüllen heißt wenig Wärmeverluste, geringer Heizwärmebedarf im Bereich zwischen 15 und 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das ist der spezifische Heizwärmebedarf. Und man geht ja in Deutschland davon aus, dass bis 2045 der gesamte Gebäudebestand durchsaniert ist energetisch. Das heißt, im Moment gilt meine Aussage nur für Neubau oder energetisch sanierte Häuser, also für einen kleinen Teil aller Häuser, die da sind in Deutschland. Aber bis 2045 würde sich diese Aussage auf alle Gebäude ausdehnen, weil sie ja dann angeblich alle durchsaniert sind.
Ja, das angeblich, das höre ich raus, diese Zwischentöne, die da geschwungen sind. Aber jetzt müssen wir Sie aber auch noch mal ganz kurz vorstellen, für alle, die vielleicht gerade neu dazu gekommen sind. Vielleicht können Sie noch mal 2, 3 Takte über sich selber sagen. Vor allen Dingen, was machen Sie denn beruflich genau?
Ja, ich glaube, der Hintergrund ist sehr wichtig, um auch einzuschätzen, können wir überhaupt eine objektive Aussage zu diesen Themen treffen. Ich selber habe einen ordentlichen Handwerksberuf gelernt, bin Instandhaltungsmechaniker, habe dann lange Zeit als Heizungsbauer gearbeitet, habe Energetik studiert und hatte auch 15 Jahre lang einen eigenen Handwerksbetrieb, der Solarthermieanlagen eingebaut hat, immer in Kombination mit allen möglichen anderen Heizungen, also von der Fernwärme über Pelletheizung, Wärmepumpe, Gas, Öl, Infrarot, also immer in Ergänzung mit diesen Heizungssystemen. Dort haben wir also viel Erfahrung gesammelt, auch viel Monitoringwissen. Und wir selber jetzt als Ingenieurbüro machen dynamische Gebäudesimulationen. Also wir simulieren Gebäude in ihrem echten energetischen Verhalten, hochgradig energieautarke Gebäude. Darauf haben wir uns spezialisiert. Und wir selber verkaufen keine Infrarotheizung, keine Wärmepumpen, keine Photovoltaikanlagen, keine Akkus. Also wir verkaufen nicht diese Produkte. Wir sind auch nicht an Firmen beteiligt oder kriegen auch keine Provision jetzt für die Heizungsarten. Deswegen können wir uns eigentlich zurücklehnen. Für uns ist es völlig egal, welche Heizung reinkommt. Wir schauen uns die Simulationsergebnisse an und dann eben auch das Aufwand-zu-Nutzen-Verhältnis.
Ja, das finde ich immer so herrlich erfrischend, wenn man mit jemandem spricht, der nicht direkt an seiner Aussage beteiligt ist. Ne? Also normalerweise ist ja, fahren Sie bitte alle einen VW Golf, liebe Grüße die VW Golf-Industrie. Ne? So, dann weiß man, ja, ist das jetzt wirklich das beste Auto da draußen oder nicht? Ja, wissen wir nicht ganz genau. Ne? Beziehungsweise Sie merken schon an meiner Aussage, man weiß es doch gerne, dass das eine sehr eingefärbte Meinung ist. Und da
richtig.
Ungefiltert von einem Experten eine Meinung zu hören, das ist immer schön.
Ja, ja. Also wir haben praktisch keinerlei Vorteil, ob wir jetzt eine Wärmepumpe, eine Infrarotheizung oder eine Pelletheizung in unsere Simulation einsetzen. Davon haben wir keinerlei finanziellen Vorteil. Ne? Wir verkaufen Wissen. Wir verkaufen einfach Wissen und keine Produkte.
Trotz allem sind Sie ja, sagen wir mal, sehr, sehr präsent und tun Ihre Meinung kund und das auch ja mit viel, viel Reichweite. Und da kommt dann natürlich auch mal Kritik. Woher kommt die meiste Kritik an Ihren Aussagen?
Na, die meiste Kritik kommt eigentlich aus der Wärmepumpenbranche, also von Herstellern oder von Profiteuren von wassergeführten Heizungssystemen. Das können Heizungsbauer sein, das können auch zum Beispiel Architekten sein, das können Energieberater sein. Das sind vor allen Dingen auch oft Wärmepumpen-Influencer, ne? Die dann immer sehr viel darüber im Internet kundtun, aber praktisch finanziert werden durch Werbung aus der Wärmepumpenbranche. Also aus der Ecke von diesen Profiteuren dieser Technologien kommt eigentlich die Hauptkritik. Und meine Hauptkritik an den Kritikern ist, dass sie mit Gebäuden, die mit Infrarotheizung zum Beispiel ausgestattet sind, keinerlei Erfahrung haben. Also keine Langzeiterfahrung, keine vielfältigen Referenzen, keine vielfältigen Monitoring-Begleitungen, aber eben ganz genau wissen, was angeblich an Infrarotheizung alles nicht funktioniert und schlecht ist. Und das ist bei uns genau andersrum. In meinen 30 Jahren haben wir eben schon alle Heizungsarten dabei gehabt, haben alle im Monitoring gehabt und haben eben den tatsächlichen Apfel-Apfel-Vergleich machen können. Und das fließt natürlich in unsere Simulation mit ein, in diese Erfahrung, diese Messwerte. Und das zeigt sich eigentlich auch dann in diesen Ergebnissen sehr, sehr eindeutig.
Ja, also das, was wir gerade eben positiv dargestellt haben, eine Person, die nicht eingefärbt ein Urteil fällen kann, wird dann gerne mal logischerweise kritisiert von den Personen, die dann doch, sagen wir mal, eine eingefärbte Kritik dann äußern. Wir haben gerade eben lustigerweise im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, dass ich vielleicht ein Mehrfamilienhaus kaufen möchte und Ihr Konzept natürlich so spannend finde, also quasi auch ein begeisterter Investor sein könnte. Wir haben aber auch im Vorgespräch festgestellt, naja gut, da fehlt vielleicht ein bisschen das Kleingeld aktuell für. Das ist so mein Hinderungsgrund. Wie ist das denn bei den anderen begeisterten Personen da draußen? Was bremst Ihre Kunden aus, solche Projekte dann umzusetzen?
Also in der Regel ist es nicht das Geld, weil professionelle Investoren, Bauträger, Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften, was unser typisches Kundenklientel ist, da ist Geld vorhanden und die investieren auch regelmäßig und zwar sehr professionell. Dort ist der Ausbremsmoment eigentlich die TGA-Abteilung oder der Energieberater, der meistens in dieser Technikabteilung mit drin ist, mit diesem einfachen Satz, ja, eine Infrarotheizung macht ja aus einer Kilowattstunde Strom nur eine Kilowattstunde Wärme und die Wärmepumpe hat eine Arbeitszahl, ein COP, also dieser Coefficient of Performance von 1 zu 6, 1 zu 7 und das ist ja völlig ineffizient. Und meine erste Antwort darauf ist, dass in der Ausbildung meiner Studenten, das ist Stoff des ersten Semesters, Wirtschaftlichkeit ist gleich Aufwand zu Nutzen, um es mal in einer einfachen Sprache auszudrücken. Und Techniker neigen eben immer sehr gerne dazu, nur auf den Nutzen zu schauen. Und ich sag mal, ne, wenn ich sehr wenig Heizwärmebedarf habe in so einem neuen Gebäude und ich kann ganz viel von ganz wenig einsparen, ist es immer noch wenig an Energie und auch wenig an Geld, was ich eingespart habe. Das heißt, gerade in den Gebäuden, die wenig Heizung brauchen, spielt die Effizienz der Heizanlage kaum noch eine Rolle, sondern das Investvolumen und die Lebensdauer. Ja, da kommen wir dann noch dazu. Und hier ist es, glaube ich, nochmal wichtig, zu wissen, das, was in diesem Verkaufsprospekt zum Beispiel bei der Wärmepumpe drinsteht, ist dieser COP, diese Arbeitszahl. Und das ist halt am Ende ein absoluter Momentanwert unter Laborbedingungen, also auf dem Teststand kann man sagen. Und das hat praktisch nichts mit der echten Effizienz im Laufe des Jahres zu tun. Und die echte Effizienz im Laufe des Jahres nennt sich die praktische Jahresarbeitszahl. Und das ist sozusagen der reale Durchschnitt über das ganze Jahr. Das kann man wie beim Auto vergleichen. Auf dem Teststand in einer eingestellten Gassituation mit gleichmäßiger Geschwindigkeit, gleichmäßigem Luftdruck, Feuchtigkeit, Temperatur habe ich einen sehr niedrigen Verbrauch. Und wenn ich jetzt in der Stadt herumfahre, mal ausschalte, ins Geschäft gehe und weiterfahre wieder ein Stück oder Stop and Go, habe ich eben einen sehr hohen Verbrauch. Und das, was im Verkauf eben gezeigt und angeboten wird, ist immer dieser COP, dieser theoretische Wirkungsgrad, also die Arbeitszahl. Und man muss wissen, für den Investoren ist eigentlich die praktische Jahresarbeitszahl das Realistische, weil das drückt ja dann wirklich in der Wirtschaftlichkeit Aufwand-Nutzen auf. Und die praktische Jahresarbeitszahl ist immer wesentlich schlechter als der COP. Das hat also eine ganze Menge Ursachen, eben zum Beispiel bei der Wärmepumpe, wenn ich sehr hohe Vorlauftemperaturen fahren muss im Bestand, ne, mit Heizungen, wenn ich Warmwasser bereiten muss, also auch wieder hohe Temperaturen anwenden muss. Und wenn der hydraulische Abgleich nicht exakt ist, wenn die Sensoren nicht an der richtigen Stelle sitzen, wenn ich im Winter, weil es draußen sehr kalt ist, bei einer Luftwärmepumpe dann mit dem Elektro-Direktheizstab nachheizen muss, wo ich dann auch 1:1 bin, plus Rohrleitungsverluste, also ich bin dann sogar schlechter als 1:1. Ja, die Außeneinheit im Winter friert auch mal ein, die muss ich abtauen. Also da gibt es eine Menge Situationen und Begebenheiten, die eben mich wegbringen von dieser Teststandsituation in eine reale Situation. Und deswegen ist es wichtig, diese praktische Jahresarbeitszahl sich anzuschauen und nicht das, was im Prospekt steht, dieser COP, was ein rein theoretischer Wert ist, der in der Praxis auch nicht erreicht wird.
Gibt es da Studien drüber, über diese praktische Jahresarbeitszahl, die das irgendwie gemessen haben?
Ja, es gibt Studien, zum Beispiel von Fraunhofer Institut für Bauphysik von 2017. Dort hat man 37 Wärmepumpen in der Praxis vermessen und hat tatsächlich mal einen Großteil der Verluste, die ich vorhin genannt habe, mit einbezogen. Also im Heizungsraum ist es zum Beispiel, also einen großen Bilanzkreis gezogen. Und das ist sehr aufwendig, weil sie da überall Wärmemengenmesser einbauen müssen, Differenzmessungen machen müssen, also immer gucken müssen auf jedem Stück, wie viel Wärme geht wo verloren. Und dort hat man also die Verluste im Heizungsraum mitgemessen, mit den Speichern, mit den Pumpen und Rohrleitungen, ne? Und wenn es eben im Heizungsraum dann bullenwarm ist, wie man so schön sagt in der Umgangssprache, dann haben sie natürlich viel höhere Verluste durch die Wände nach außen. Man hat gemessen den Strom, der direkt zugeheizt wird, wenn es draußen sehr kalt ist, den Strom, den man braucht, um im Winter, wenn es kalt ist, die Außeneinheit des Luftwärmeübertragers frei zu eisen. Also die vereist dann oft und muss dann mit Strom wieder freigetaut werden. Also man hat eine Menge Verluste in diesem Bilanzkreis mit vermessen und das Ergebnis war eigentlich erschütternd. Also bei den 37 Anlagen war bei den Luftwärmepumpen, was die meisten Anlagen darstellen, weil es einfach die preiswerteste Investition ist, lag die praktische Jahresarbeitszahl im Durchschnitt bei 2,2. Also ne, im Prospekt irgendwie, wie die Techniker immer sagen, 6, 7 oder 5 oder was auch immer. Und dort im Durchschnitt 2,2. Da muss man noch dazu sagen, da hat man noch nicht mal die Verteilungsnetze, also jetzt die Heizkörper mit den Rohrleitungen, Fußbodenheizung, ne? Sag mal, im Einfamilienhaus reden wir allein schon über 1,5 bis 2 Kilometer Rohrleitung nur für die Fußbodenheizung. Den Teil hat man nicht mit vermessen, weil das ist extrem aufwendig. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die echte praktische Jahresarbeitszahl sogar noch unter 2,2 gelegen hat, wenn man diese Verteilung mit aufnimmt. Ich will nur mal ein Beispiel machen und sagt ja mal, ja, die ganzen Verluste sind dann ja im Haus, das stimmt aber eben nicht. Wenn ich zum Beispiel im Erdgeschoss die Fußbodenheizung anhabe, habe ich irgendwo zwischen 30 und 40 Grad Kerntemperatur im Fußboden. Und die Erde unten drunter, unter dem Haus, hat 8 bis 12 Grad im Jahresmittel. Das heißt, ich habe eine hohe Temperaturdifferenz und habe hohe Verluste unten zur Bodenplatte raus. Wenn ich jetzt keine Fußbodenheizung habe und der Fußboden ist normale Zimmertemperatur, 20 Grad, 22 Grad an der Oberfläche und im Kern 15 Grad, habe ich ja eine viel kleinere Temperaturdifferenz zwischen Erdreich und meinem Fußboden, habe weniger Verluste. Nur mal so in ein Detail reinzugehen. Also 2,2, und das war schon, muss man sagen, sehr erschütternd. Die Studie hat, da hat man auch keinerlei Pressearbeit drüber gehört. Also da muss man schon auch ein bisschen schnüffeln im Internet, um die zu bekommen. Das sind 2 A4-Seiten, also wunderbar zusammengefasst von Fraunhofer. Aber das hat man so sang- und klanglos, also darüber hat man nicht groß berichtet, weil das war natürlich eine erschütternde Erkenntnis, diese Monitoringwerte, 2,2.
Jetzt haben Sie diese Studie aus dem Jahr 2017 zitiert. Es gab aber ja auch 2020 noch eine neuere Untersuchung, die zu besseren Ergebnissen gekommen ist. Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme 2020 mit dem Titel Energieeffizienz elektrisch angetriebener Wärmepumpen, Praxisergebnisse aus dem Monitoring.
Genau, also das waren dann 56 Wärmepumpen, die dort vermessen wurden 2020. Der Titel war Wärmepumpen im Bestand, Wärmepumpen Smart im Bestand, glaube ich sogar ganz genau. Und man hat das sozusagen verkauft nach außen als Verbesserung der Technik. Jetzt muss man wissen, die Wärmepumpen sind schon fast 100 Jahre alt, um die 100 Jahre alt. Also zwischen 2017 und 2020 gab es überhaupt keinen riesigen Techniksprung. Das war für mich so das erste Fragezeichen, wo ich gesagt habe, naja, mal gucken. Dann war natürlich auch interessant, dass die meisten Projektpartner, die die Studie auch finanziert haben, ich glaube 8 von 11 waren Wärmepumpenhersteller. Das war auch schon mal interessant, weil es ist immer gut zu gucken, wer bezahlt die Studie. Und die 3,1, die habe ich mir angeschaut und das war sehr anstrengend, weil die Studie von 2020 in der Veröffentlichung, die hatte weit über 200 DIN A4-Seiten mit vielen Diagrammen und Tabellen. Da haben wir also ein ganzes Rechercheteam zusammengestellt von Experten, um dort alles mit Excel-Tabellen, also wir haben alle Projekte eingegeben, Excel-Tabellen, KI drüber gehen lassen und die Zusammenfassung gemacht. Und das war sehr, sehr spannend. Da haben wir nämlich herausgefunden, dass man in der 2020er-Studie den Bilanzkreis verändert hat. Man hat ihn verkleinert. Also man hat den Verlustkreislauf verkleinert und dadurch natürlich weniger Verluste mit reingemessen. Das war also wirklich schwer rauszufinden, aber wir haben es dann auch wirklich nachweisen können. Als zweites war interessant, dass etwa 50% der vermessenen Anlagen Hybridanlagen waren. Was bedeutet Hybridanlagen? Hybridanlagen heißt, man hat einen Spitzenlastkessel, zum Beispiel eine Gasheizung oder eine alte Ölheizung, hat die stehen lassen, macht die Wärmepumpe und sagt, naja, in den Übergangstemperaturen, wenn es nicht ganz so kalt ist, macht die Wärmepumpe das allein, hat auch eine gute Arbeitszahl. Aber wenn es draußen sehr kalt ist, geht ja so eine Wärmepumpe in die Knie, wie man so schön sagt, von der Effizienz. Also die typische Luftwärmepumpe, von der wir immer reden. So, und wenn man in dem Moment, wo die Wärmepumpe ihren schlechtesten Wirkungsgrad hat, die Wärmepumpe abschaltet und den Spitzenlastkessel Gas oder Öl anmacht, dann schneidet man sozusagen den schlechtesten Teil des Wirkungsgrades raus, ne? Und damit verbessert man natürlich das Ergebnis. Das heißt, das war sehr interessant. Weiterhin war der Winter 20 oder die Messperiode der 2020er Studie wärmer als die Messperiode der 2017er Studie. Auch das macht ja was aus. Je wärmer, je milder der Winter, umso besser arbeitet eine Luftwärmepumpe natürlich. Und es war auch sehr interessant, dass ungefähr, also zwischen 80% und 90% der Bestandsgebäude, die hatten einen spezifischen Heizwärmebedarf, der sehr nah an den Mindestanforderungen vom Neubau war. Also sehr gut gedämmte Gebäudehüllen. Das verbessert natürlich das Ergebnis auch. Wenn man jetzt diese 4 Sachen, sagen wir mal, bereinigen würde, bin ich mir sicher, dass die echte praktische Jahresarbeitszahl weit unter 3,1 liegt. Also man kann die 2017er 2,2 nicht vergleichen mit der 2020er 3,1. Aber wir haben jetzt auch keine Bereinigungsrechnung durchgeführt. Das würde ich mal Fraunhofer überlassen. Aber die Zahl ist praktisch nicht belastbar. Also es war ein Apfel-Birnen-Vergleich, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Und das deckt sich auch mit vielen anderen Messungen, die wir im Markt von anderen Initiativen gehört haben, dass im Prinzip diese praktische Jahresarbeitszahl immer im Gebäudebestand zwischen 2 und 3 maximal liegt. Ne? Und viele auch drunter.
Ja, ist, glaube ich, was Sie auch eingangs sagten, ein wichtiger Hinweis. Von wem wird die, wie sagt man, wer die Musik bezahlt, wer den DJ bezahlt, bestimmt die Musik, ne? Oder ich glaube, genau. Franklin Roosevelt hat mal gesagt, er glaubt keiner Statistik, denn statistisch gesehen sind jemand, der 2 Millionen besitzt und ein Obdachloser beide im Schnitt Millionär, ne? Also je nachdem, wie man es betrachtet, welchen Blickwinkel man auf Zahlen hat, kann man das alles immer besonders gut oder besonders schlecht dastehen lassen.
Genau.
Ja. Gut, kommen wir zurück zu Heizung und zu Dingen, die man dann häufig auch messen kann. Ne? Was wirkt sich denn noch so ein bisschen auf das Thema Effektivität von Heizungen aus?
Da gibt es ganz verschiedene Punkte. Ich fange mal an mit dem Regelverhalten. Also ein wassergeführtes System wie eine Fußbodenheizung hat ein sehr träges Regelverhalten. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Wenn wir heute neue Häuser bauen oder gut sanierte Gebäude haben, haben sie ja sehr gute Fenster drin, dreifach verglast. Und im Winter scheint dann die Sonne auf der Südseite durch diese Fenster durch. Passive Sonnenenergienutzung. Und dann erwärmen sich drinnen die Räume sehr schnell. Ne? Weil die Hülle ist gut gedämmt, die Fenster lassen viel Licht durch, aber wenig Wärme raus, Dreifachverglasung. Und dann passiert es, dass praktisch innerhalb von einer halben Stunde sich der Raum total überhitzt. Und dann schaltet das Raumthermostat, wo man ja seine Wunschtemperatur einstellt, ab. So, da aber jetzt der ganze Fußboden aufgeheizt ist, ne, also mit diesen Rohrschlangen und Wasser und dem Beton und was da alles drin ist, haben sie eine sehr träge aufgeheizte Masse. Das heißt, die schiebt noch stundenlang Wärme nach und erhöht noch die Überhitzung des Raumes. Wenn niemand da ist, sind die Räume sehr heiß und haben durch die Wand und die Fenster natürlich sehr hohe Wärmeverluste, weil Wärmeverluste sind immer hauptsächlich angetrieben von der Temperaturdifferenz von der einen zur anderen Seite. Wenn die Menschen zu Hause sind, reißen sie die Fenster auf, ne, weil es bullenwarm wird. So. Wenn Sie dort eine Infrarotheizung drin haben, dann schaltet auch das Raumthermostat ab und dann kommt vielleicht nach 10 Minuten aus dem Infrarotpanel von der Decke noch ein bisschen Restwärme raus und dann ist das vorbei. Ne? Dann überhitzt der Raum nicht so. Also dieses schnelle Regelverhalten bringt nochmal Effizienzsprünge und am Ende dadurch auch wieder Energieeinsparung. Das ist der erste Punkt. Ne? Und ich würde mal sagen, die Infrarotheizung, da sie direkt im Raum ist, immer nur dort praktisch, wo auch geheizt werden muss und wo das Raumthermostat ist, kann man sagen, ist die schnellste Heizung der Welt. Und dieses schnelle Regelverhalten spart am Ende natürlich Energie. Das Zweite, was darauf wirkt sehr stark, ist das Thema Komplexität. Also Sie können sich vorstellen, so ein Einfamilienhaus, 1,5 bis 2 Kilometer Rohrleitung im ganzen Haus und das muss hydraulisch abgeglichen sein, also dass überall der gleiche Volumenstrom durchgeht. Das will ich jetzt gar nicht weiter fachlich ausführen, aber hydraulischer Abgleich, die Fachexperten, an die sich ja unser Beitrag richtet, die kennen das Stichwort. Also diese Komplexität ist nicht zu unterschätzen. Es ist sehr schwierig, so ein riesiges verzweigtes Rohrnetz hydraulisch gut einzustellen, die Sensoren an die richtige Stelle zu bringen. Und gerade Wärmepumpen reagieren auf hydraulische Veränderungen, also wenn die Volumenströme, die dort durchströmen, nicht sehr gut eingestellt sind und auf falsche Sensoren, die nicht an der exakt der richtigen Stelle sind und wo die Temperaturdifferenzen wunderbar eben auch eingestellt sind, reagieren Wärmepumpen, wie ja diese breiten Untersuchungen von Fraunhofer gezeigt haben, eben extrem sensibel in Bezug auf die Effizienz, wenn das alles nicht richtig eingestellt ist. Und das ist bei einer Infrarotheizung, die Komplexität ist fast gleich null. Das heißt, ich habe einen so einen Teil an der Decke und habe einen Raumthermostat, mehr ist da nicht. Also ist auch nichts falsch zu machen. Und durch die geringere Komplexität spare ich am Ende auch Energie ein, weil natürlich das jeder installieren kann, betreiben kann und so weiter. Dann gibt es natürlich auch noch einen weiteren Punkt, nämlich die Physik, der Unterschied zwischen Konvektionsheizung, also Fußbodenheizung und Heizkörper, zur Strahlungsheizung, nämlich zur Infrarotheizung. Also man muss wissen, bei der Konvektionsheizung steigt ja warme Luft auf zur Decke und fällt wieder ab. Das ist auch, warum eben Staub in der Wohnung ist. Das sind die Konvektionsheizungen. Und dann hat man eine hohe Temperaturdifferenz zwischen oben und unten. Ist klar, warme Luft steigt nach oben. Man hat kalte Flächen, nämlich die Außenwände zum Beispiel, die bleiben dann auch kalt oder relativ kühl. Und die Strahlungsheizung funktioniert genau andersrum. Also ist in der Regel an der Decke, hoher Strahlungswirkungsgrad. Das heißt, die braucht erstmal gar keine Luft, bewegt auch die Luft nicht, sondern strahlt alle Oberflächen an und wird dann von überall reflektiert, wie Licht, muss man sich das ungefähr vorstellen, und macht praktisch alle Oberflächen warm und hat keine Raumluftbewegung, dadurch auch keinen Staub in der Luft und eine sehr hohe Behaglichkeit. Das ist erstmal so der grundsätzliche physikalische Unterschied zwischen den beiden Heizungsarten. Und jetzt passiert was sehr, sehr Spannendes. Und da musste ich auch englischsprachige Originalstudien auch lesen dazu, weil da kommt man schwer an Material ran. Was passiert? Also bei einer Konvektionsheizung macht man ja die Luft warm und die steigt nach oben. Das heißt, die Luft ist immer wärmer als die Außenwände. Immer, in jedem Fall. Was passiert? Die Feuchtigkeit geht aus der Luft in die Außenwand. So, das merkt man schon an dieser trockenen Heizungsluft, auch als Mieter oder Bewohner einer solchen Wohnung. Und wenn jetzt die Feuchtigkeit in die Außenwand geht, verschlechtert sich natürlich die Dämmeigenschaft der Außenwand. Das heißt, die Wärme wird besser durch die Wand durchgeleitet, ne, wenn sie feuchter ist. Und das ist zum Teil erheblich. Also man kann in so einer Heizperiode rechnen, dass der Wärmeverlust um 50% steigt durch eine etwas feuchtere Außenwand. Deswegen sind auch die Heizlasten bei Konvektionsheizung immer recht hoch gerechnet. Ich vermute mal, das steckt genau hinter diesem Effekt. Und jetzt kommen wir zum Gegenteil. Was passiert bei einer Strahlungsheizung, bei einer Infrarotheizung? Dort ist ja die gefühlte Temperatur immer 1 bis 2 Grad wärmer als die echt gemessene Raumlufttemperatur, ne? Weil eben die umhüllenden Flächen warm sind. Und da kann man auch die Raumlufttemperatur ein kleines bisschen absenken, machen zumindest die Nutzer. Wir haben ja jetzt 1700 Wohneinheiten so auch umgesetzt. Und bei einem infrarotbeheizten Gebäude ist die Raumluft immer kälter als die umhüllenden Oberflächen, also auch als die Außenwand. Und jetzt, was passiert? Genau das Gegenteil. Die Feuchtigkeit geht aus der wärmeren Wand in die kältere Luft hinein. Das heißt, die Wände werden etwas trockener in der Heizperiode und dämmen dadurch besser und haben weniger Wärmeverluste. Das heißt, der Energieverbrauch geht runter. Und die Raumluft wird feuchter, was natürlich auch für die Behaglichkeit wesentlich angenehmer ist. So, das ist also auch ein wichtiger Punkt, wo die wenigsten Techniker Erfahrung damit haben. Ich hatte damit auch noch keine Erfahrung, muss ich sagen, sondern wir sind von Kunden drauf gestoßen worden bei dieser Heizlastberechnung, ne? Weil die bei Konvektionsheizung immer viel höher ist als bei Infrarotheizung und sind in die Ursachenforschung gegangen. Also das sind mal so ein paar Punkte, wo auch die Infrarotheizung in dem beschriebenen Geltungsbereich am Anfang wesentliche Vorteile hat gegenüber einer Konvektionsheizung.
Also, Herr Professor Lockefeld, jetzt habe ich Sie aber. Jetzt kommt eine Sache, wo die Infrarotheizung nicht gewinnt gegen die Wärmepumpe. Und zwar ist ja die Infrarotheizung ich sage jetzt mal ganz salopp, ein Elektrogerät, ne? Und das wissen wir alle aus unserer Erfahrung, die gehen ja einfach auch mal regelmäßig kaputt. Und so eine Wärmepumpe, die ist ja gebaut für die Ewigkeit. Also Lebensdauer, Wärmepumpe im Vergleich zur Infrarotheizung. Wie sieht's da aus?
Ich mache mal einen Sprung zurück. Als ich damals zwischen 1990 und 2000 viele Heizungen eingebaut habe hier in Sachsen, war ja die Welt noch einfach, ne? Öl oder Gas. So. Und die Kessel, die wir damals eingebaut haben, die hatten 40 Jahre Lebensdauer vor sich. Also da ist mal eine Pumpe kaputt gegangen oder eine Steuerung kaputt gegangen. Ja, aber die Kessel waren eigentlich unverwüstlich. Kennt fast jeder jemanden, Oma und Opa, ne, mit dem alten Häuschen, wo irgendwie ein 35, 38 Jahre alter Heizkessel drin ist und der funktioniert noch einwandfrei. So. Heute bin ich ja im Markt immer unterwegs, auch mit unseren Kunden, die auch alles Mögliche ausprobiert haben. Ich rede mit Heizungsbauern und ich mache alle 2 Jahre die Befragung, bei den Studenten in der dualen Ausbildung, die dann zu Viessmann, Weiland, Buderus und so weiter in die Forschungsabteilung gehen. Ne? Also auch die sich mit allen möglichen Forschungen beschäftigen, zum Beispiel Sollbruchstellenentwicklung. Offiziell hat das natürlich keine Firma und alle sagen, ja, das gibt es ja nur beim Handy. Aber ich kann Ihnen sagen, es gibt es bei allen Produktherstellern. Und da mache ich alle 2 Jahre die Umfrage, vergleiche das mit Markterfahrung. Und man kann davon ausgehen, dass heute ein neuer Gaskessel, ein neuer Ölkessel, eine neue Pelletheizung oder eine neue Wärmepumpe noch maximal 10 bis 15 Jahre hält. Also das sind die Rückmeldungen, die ich kriege von den Werkstudenten, die ich von den Heizungsbauern kriege, von den Nutzern. Na, also das hat sich wesentlich verschlechtert im Vergleich zu früher. Und eine Infrarotheizung jetzt im Vergleich dazu ist tatsächlich ein elektrisches Bauteil, eigentlich ein Widerstand, kann man sagen. Der wird heiß, wenn Strom durchfließt. Und die Industrie geht genau in die andere Richtung. Also dort haben wir inzwischen, sehen wir im Markt die ersten Hersteller, 2 oder 3, die bieten 30 Jahre Produktgarantie an. 30 Jahre Produktgarantie. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass natürlich eine Infrarotheizung wartungsfrei ist. Also Sie können in den 30 Jahren haben Sie keine Wartung mit diesem Gerät. Und jetzt können Sie mal eine Flüssigkeitsheizung, eine wassergeführte Heizung nehmen. Da haben Sie jedes Jahr, ob Gas, ob Öl, ob Wärmepumpe, haben Sie Wartung und Reparaturen. Ich sehe das auch hier bei mir in der Siedlung. Immer wenn es im Winter sehr kalt wird, dann fahren hier immer die Servicefahrzeuge rum von bekannten Marken. Ne? Also man sieht dann nur noch diese Servicefahrzeuge, weil dort die Wärmepumpe nicht mehr geht und dort ist er eingefroren und dort ist dies und jenes. Na, also der Aufwand ist schon erheblich mit Wartung. Und eine Infrarotheizung ist wartungsfrei und kostet eben nur einen Bruchteil und hat 30 Jahre Produktgarantie. Also das ist eigentlich genau andersrum. Und gerade mit Blick auch auf den Handwerkermangel und die Stundenpreise, die ja dadurch entstehen. Ja, natürlich kann auch mal ein Infrarotmodul kaputt gehen in den 30 Jahren. Da braucht man aber keine Fachfirma, sondern das kann der Hausmeister wechseln, weil hinter dem Infrarotmodul an der Decke ist eine Steckverbindung. Die öffnet man einfach, schließt das neue Modul an, also mit 4 Schrauben und steckt die beiden Stecker wieder zusammen. Das war's. Also man ist dann auch in den 30 Jahren nicht von Fachhandwerkern nochmal abhängig, sondern man ist da wirklich sehr selbstbestimmt. Das ist ja eigentlich der Haupttitel unseres Podcast, selbstbestimmtes Leben. Und unsere Investoren genießen das also sehr, eine Heizung drin zu haben, die einen Bruchteil einer wassergeführten Heizung zum Beispiel kostet, also mit Wärmepumpe, was ja heute der Standard ist, und dann wartungsfrei ist mit 30 Jahren Garantie. Und wenn mal was kaputt geht, kann es der Hausmeister selber machen. Also das ist schon bei unseren Investoren sehr stark nachgefragt.
Können Sie mal die Wirtschaftlichkeit der beiden Systeme am Beispiel eines Neubau-Einfamilienhauses erläutern?
Ja, das haben wir gemacht. Das war sehr, sehr aufwendig, weil wir ja eigentlich dynamische Gebäudesimulationen machen und das macht man in der Regel nicht für ein Einfamilienhaus, weil ein Einfamilienhausbauer nie bereit ist, so eine aufwendige Simulation zu bezahlen. Aber wir haben das mal gemacht als Vergleich, weil man natürlich im Einfamilienhaus eine schöne Standardbedingung hat. Also 150 Quadratmeter, ne, also Neubau, sehr gute Hülle, ohne Photovoltaik, mit Photovoltaik. Und dort haben wir mal durchsimuliert und haben gesagt, okay, das Gebäude braucht praktisch Energie fürs Heizen, das braucht Energie fürs Warmwasser, Haushaltsstrom und jedes Haus hat ein Auto mit 15.000 Kilometer im Jahr. So, der erste Vergleich war ein Neubau mit Wärmepumpe. Da waren die Preise zwischen 40.000 und 45.000 Euro für ein Gesamtsystem, also Endkundenpreis fertig montiert inklusive Mehrwertsteuer. Und beim Neubau gibt es keine Förderung für die Wärmepumpe, um schon mal der Kritik auch entgegenzukommen. Und haben dann das gleiche Haus genommen, haben das mit einer Infrarotheizung und dezentraler Warmwasserbereitung ausgestattet. Da lag das bei 10.000 bis 12.000 Euro, das Gesamtsystem fertig montiert. Also fast ein Viertel, kann man sagen. Es ist halt wirklich ein brutaler Unterschied. Und haben dann alle Energieformen, ne? Also da ist ja das Auto noch außen vor, weil das in dem Fall jetzt fossil fährt. Und da war die Amortisationszeit ungefähr 40, 44 Jahre, ne? Die Amortisationszeit. So, das heißt, das holt man nie wieder raus. Und das liegt eben immer daran, dass das Haus einen ganz geringen Energiebedarf für die Heizung hat. Und dann kann ich auch noch ganz wenig Energie einsparen, wenn ich hocheffiziente Technik habe. Und in Geld ausgedrückt ist es dann auch die Einsparung eben sehr gering. Wenn man das noch mit Photovoltaik kombinieren sagt, wir bauen wieder zwei Häuser, eine mit Wärmepumpe und Photovoltaik, eine mit Infrarot und Photovoltaik, und dann steigen beide auf ein E-Auto um, was ja sinnvoll ist. Ne? Sobald man also im Einfamilienhaus selber eine Photovoltaik hat, ist ein E-Auto absolutes Muss, weil da fährt man ein Dreivierteljahr umsonst. Dann ging die Amortisationszeit sogar noch höher auf über 60 Jahre. So, und jetzt haben wir mit den typischen praktischen Jahresarbeitszahlen gerechnet. Da kam natürlich sofort die Kritik, ja, die ist zu niedrig und meine Arbeitszahl ist höher und so weiter. Und dann sind unsere Techniker auf eine also geniale Idee gekommen und haben gesagt, na gut, man kann sich ja immer auch streiten, welche Arbeitszahl setzt man ein. Wir haben halt die genommen von den Fraunhofer-Studien. Und dann haben wir mal die Arbeitszahl auf unendlich gesetzt. Da habe ich als erstes gefragt, wie meint ihr das, Arbeitszahl unendlich? Na, die Wärmepumpe braucht keinen Strom, sie macht alles nur aus der Umweltenergie. Ne? Also praktisch nicht, wir gehen hoch auf 4 oder 5 oder 6, sondern wir gehen eben auf 1000 Millionen, also wir gehen auf unendlich hoch. Und das war hochinteressant, was praktisch nur eine reine theoretische Betrachtung ist. Ein unendlich hoher Wirkungsgrad. Und da war die Amortisationszeit ohne Photovoltaik lag die bei etwa 22 Jahren und mit Photovoltaik bei 27 Jahren. Also selbst wenn die Wärmepumpe keinen Strom mehr zukaufen würde, wo man allen Kritikern mit dem Thema Arbeitszahl den Wind aus den Segeln nimmt, schafft es in diesem Fall Neubau, Einfamilienhaus, die Wärmepumpe nicht innerhalb der Lebensdauer sich zu amortisieren. Und die Studie hat, die kann man abrufen bei uns im Internet. Wir aktualisieren die gerade, weil natürlich die Preise verändern sich. Also gute Nachricht ist, die Preise für die Wärmepumpe sind ein Stückchen runtergegangen. Die schlechte Nachricht ist, die Preise für Infrarotheizung auch. Ja, also braucht man das eigentlich gar nicht zu simulieren. Wir machen es trotzdem. Die Strompreise muss man aktualisieren. Also einmal im Jahr aktualisieren wir das. Haben nochmal ein paar Dinge reingebracht, die wir heute auch besprochen haben mit der Bauphysik, feuchte Wand, schnelles Regelverhalten, die ganze Behaglichkeitsthema, die kann man abrufen bei uns. Und die Studie hat auch eingeschlagen im Markt wie eine Bombe, kann man sagen. Die ist sogar im damaligen Habeck'schen Ministerium sehr genau gelesen worden und geprüft worden. Und es gab keinen Fehler. Ne? Da haben wir uns wirklich mehrfach abgesichert bei den Zahlen. Und das zeigt ja eigentlich, dass sobald ich eine gute Gebäudehülle habe, deswegen habe ich am Anfang die Gültigkeit meiner Aussagen eben eingegrenzt, nicht unsanierter Altbau, ne? Dafür gilt das natürlich dann nicht, ist eigentlich die Infrarotheizung gerade noch in Verbindung mit Photovoltaik, was ja zum Standard wird, weder wirtschaftlich noch ökologisch zu schlagen.
Reden wir mal über Warmwasserbereitung. Welche Rolle spielt die bei den beiden Heizsystemen?
Naja, es ist ja so, je mehr das Gebäude gedämmt ist und Neubau ist super gedämmt, umso größer wird die Rolle für das Warmwasser. Ne? Also Warmwasser ist heute schon mehr pro Quadratmeter als Heizwärmebedarf im Neubau, in den guten Hüllen. Und der Standard einer Warmwasserbereitung ist eine zentrale Warmwasserbereitung. Also im Heizrahmen steht ein Warmwasserspeicher und der muss auch immer schön heiß gehalten werden, Legionellenschutz, ne, dass die Legionellen sich nicht zu sehr entwickeln. Und dann gibt es eine Zirkulationsleitung durchs ganze Haus. Also im Mehrfamilienhaus reden wir da von unendlich langen Leitungen, wo dann immer das Wasser zirkuliert, damit jeder, wenn er den Zapfhahn aufmacht, sofort heißes Wasser hat. So, und damit da auch nicht so viel Legionellenwachstum da ist, weil es kommt ja einmal im Jahr im Mehrfamilienhaus, gibt es eine Legionellenmesspflicht. Und wenn dort zu viel Legionellen gemessen werden, ist der Bär los in der Vermietung. Ne? Dann müssen die Anlagen stillgelegt werden, dann gibt es Mietminderungen, Duschverbot muss man dann aussprechen. Ne? Also das will immer keiner haben und deswegen lassen die Vermieter das Warmwasser immer schön heiß hochheizen und lassen es 24 Stunden gerne zirkulieren, ne? Damit da ja sich keine Legionellen entwickeln. Riesen Energieverlust, stört den Vermieter überhaupt nicht. Warum? Weil alle Energieverbräuche bei der Heizung und Warmwasser werden über die Heizkosten, Abrechnung und Betriebskosten auf den Mieter umgelegt. So, das ist der Standard. Die Infrarotheizung hat ja jetzt das Problem, es ist eine dezentrale Heizung, sehr schnell regelnd, in den Räumen jeweils ist ja die Heizung und wir haben gar keine Rohrleitung mehr im ganzen Haus. Deswegen ist eigentlich die Ergänzung bei der Infrarotheizung ideal dezentral Warmwasser zu machen, nicht mit einem Durchlauferhitzer, das bringt viel zu hohe Lastspitzen in unser Stromnetz, sondern mit einem Boiler, so einem Autarkie-Boiler, wie wir ihn nennen. Da haben sie zwei Heizstäbe drin, einen, den der Mieter einstellt, praktisch ein Boiler wie von Oma Marenke vor 40 Jahren. Ne? Und dann gibt es aber einen zweiten Heizstab, der nur mit überschüssigem Solarstrom befeuert wird. So, und wir haben praktisch bei dem Sprung von zentral zu dezentral, sparen sie schon mal 50% an Energie ein, weil nicht mehr da herumzirkuliert werden muss. Und wenn sie von dem Rest, wir haben halt ein Dreiviertel des Jahres, haben wir Überschuss Solarstrom auf dem Dach, dann gehen eigentlich die Energiekosten fürs Warmwasser in so einem Mehrfamilienhaus von 100% mit der zentralen Lösung Standard im Neubau auf dezentral mit Abfallstrom vom Dach gehen die um 90% zurück. Und das ist ein Riesenunterschied. Ne? Also auch dort bringt das System Infrarotheizung mit dezentraler Warmwasserbereitung nochmal einen Riesenschub rein, was die Energieeinsparung betrifft und dann eben auch die Effizienz des Gesamtsystems.
Werfen wir nochmal einen Blick auf Wärmepumpe. Wo misst denn der Betreiber einer Wärmepumpe diese Arbeitszahl, die Sie auch vorhin genannt haben, und was sagt das aus genau?
Das ist eine sehr kluge Frage, die könnte eigentlich von mir stammen. Das führt eigentlich zur größten Fehleinschätzung. Also der Besitzer einer Wärmepumpe schaut sich in seinem Display diese gemessene Arbeitszahl an. Und da steht tatsächlich manchmal 3, 4, 5, ne? Und ist dann natürlich sehr überzeugt, mein Anzeigegerät hat das angezeigt. Aber was zeigt das an? Das Anzeigegerät zeigt eigentlich nur an, Strom rein in die Wärmepumpe, Wärme raus zu den zwei Leitungen. Und die ganzen Bilanzkreise, was wir am Anfang gesprochen haben, im Heizraum, die ganzen Rohrleitungsverluste, das Freitauen draußen und so weiter, die sind da nicht mit eingerechnet, sodass praktisch der Kunde eine sehr theoretische Zahl abliest und begeistert ist, aber das ist nicht die praktische Jahresarbeitszahl. Das will ich auch den Wärmepumpenherstellern nicht unterstellen, dass das was Böswilliges ist. Das kann man am Gerät gar nicht messen. Man müsste praktisch sehr, sehr viele Messgeräte im ganzen Haus verteilt haben und wie Fraunhofer dann diese Differenzmessungen machen, das ist unmöglich. Ne? Führt aber eben genau zu dieser Fehleinschätzung und dann auch zu viel Streit im Internet, in den Kommentaren, wenn ich das immer lese. Ja, aber ich habe ja an meiner Wärmepumpe eine Arbeitszahl von 4 abgelesen. Das hat praktisch nichts mit der Realität der praktischen Jahresarbeitszahl zu tun, birgt aber jede Menge Streitpotenzial dann unter allen Fachleuten untereinander. Ne?
Wenn wir nochmal dieses Beispiel Einfamilienhaus nehmen, weiß ich, haben Sie gerade eben gesagt, ist eigentlich nicht unser Ding so, aber ist natürlich für uns und auch als Zuhörer ganz einfach sich vorzustellen. Wie sieht es da mit der Ökobilanz auf, wenn wir jetzt sagen Wärmepumpe versus Infrarotheizung?
Also da geht es ja um die graue Energiebilanz. Ne? Was wird zur Herstellung eines technischen Artikels an Energie verbraucht und an CO2 ausgestoßen? Ich will da jetzt für unsere Zuhörer gar nicht zu tief einsteigen. Das steht aber auch in unserer Studie mit drin. Wir haben das also dann mal uns diese viele Arbeit gemacht. Ich bin ja Heizungsbauer und haben erstmal Stücklisten erstellt. Also was braucht es für dieses definierte Einfamilienhaus, für die Wärmepumpe, 1,5 Kilometer Rohrleitung und Plastikclips und der Aufbau des Fußbodens und Heizkreisverteiler, die Speicher im Heiztechnikraum, die Pumpen, die Steuerung, die Außeneinheit, den Mauerdurchbruch machen. Also wirklich alles komplett, jede Schraube und so weiter haben wir aufgelistet. Das war eine Heidenarbeit. Und dann haben wir das einem Architekturbüro gegeben, was sich mit grauen Energiebilanzen auch beschäftigt. Weil, da müssen wir wissen, wird ja die Beschichtung einer Schraube, ne, was ist das für eine Legierung, also hat einen Einfluss auf die Ökobilanz dieser Schraube, ne, logischerweise. So, und die haben das mal ausgerechnet und haben gesagt, na gut, dieses ganze Material, und das haben wir auch bildlich mal schön auf den Punkt gebracht, also wenn Sie heute ein Einfamilienhaus bauen mit Wärmepumpe und würden alles Material mit einmal anliefern, dann kommt ein LKW voller Material. Ne, so ein mittlerer LKW. Kein großer, aber ein mittlerer. Weil ja diese ganzen Rohrleitungen und Speicher und Außeneinheit und Gestelle und Heizkreisverteiler und Kunststoffmatten, in die dann die Rohrleitungen eingeklipst werden und so weiter, ist da drin. Also ein kleiner LKW mit Material. wenn die Infrarotheizung kommt, kommt ein PKW-Kombi. Ja, weil das ist ja immer nur so ein Panel pro Raum oder zwei oder in großen Räumen drei, so kleine Paneele pro Raum. Also da muss man auch kein Wissenschaftler sein, um zu sagen, okay, ein PKW voller Material hat ja eine wesentlich bessere Ökobilanz als ein kleiner LKW voller Material. Und wir hatten das auch dann von diesem Büro ausrechnen lassen, das war letztes Jahr. Und da kam raus, dass praktisch das ganze Material für die Wärmepumpe 30 Mal mehr CO2 ausstößt bei der Herstellung als die Infrarotheizung. Und die spannende Frage wäre jetzt, wenn ich ganz wenig Heizwärmebedarf habe, also wenig Energie überhaupt vor Ort produzieren muss, schafft das die Wärmepumpe in ihrer Lebensdauer, die ja eben nicht mehr 40 Jahre ist wie früher, wieder reinzuholen? Das haben wir nicht beantworten können. Dem Thema haben wir uns nicht gewidmet. Da müsste man eine neue Studie aufsetzen. Das übersteigt aber unsere Möglichkeiten bei Weitem. Das gebe ich jetzt mal sozusagen in den Äther. Ich denke aber, es wird kein Fraunhofer-Institut so eine Studie anfertigen, weil das Ergebnis ist absehbar. Ne? Wenn ich also ganz wenig Heizwärmebedarf habe und mit der Wärmepumpe von ganz wenig ganz viel einsparen kann, ist es ja immer noch wenig. Und wenn ich dann aber 30 Mal so viel CO2 schon bei der Herstellung als Rucksack mit mir mitschleppe, wird es echt eine knappe Kiste, sagen wir es mal vorsichtig so. Also das zeigt schon, in dem Rahmen unserer Annahmen im Neubau und in sehr gut sanierten, energetisch sanierten Gebäuden, ist eigentlich die Infrarotheizung ökologisch und ökonomisch nicht zu toppen.
Ich habe jetzt hier als nächstes auf dem Plan die Frage nach der Behaglichkeit zwischen Konvektions- und Strahlungsheizung. Und dabei ist mir eingefallen, dass ich sie sehr oft gefragt habe, wie fühlt sich das eigentlich an, diese von der Infrarotheizung. Sie haben das mir oft beschrieben. Jetzt ist mir aber bei diesem Gedanken eingefallen, ich habe sie ja jüngst besucht und da waren doch Infrarotheizungen, nehme ich an. Ich habe gar nicht drauf geachtet in meiner geistigen Umnachtung und habe es auch einfach nicht bemerkt. Also Sie nicken, da hingen Infrarotheizungen bei Ihnen, logischerweise. Wär schlimm, wenn es nicht so wäre. Ne? Und ich habe es nicht bemerkt. Das heißt, das ist schon mal so das erste Urteil wahrscheinlich. Einen dramatischen Unterschied merkt man nicht. Das müssen Sie also mal erklären, wie da der Unterschied ist. Und da hänge ich auch noch direkt eine Frage dran. Sie haben nämlich gerade eben gesagt, die Oberflächen werden leicht aufgewärmt. Würde bedeuten, wenn ich jetzt mir ein Brot mache und ein Stück Käse rauslege bei einer Infrarotheizung, schmilzt der, nachdem ich mich umgedreht habe? Oder ist das verschwindend gering?
Also ist verschwindend gering. Man sagt, die Oberflächen, die angestrahlt werden, sind 1 bis 2 Grad wärmer als die Umgebungsluft. Das reicht noch nicht ganz, um die Butter zu schmelzen. Ne? Also das ist eine Frage, die alle bewegt und mit denen auch diese Technikabteilung große Probleme haben, weil es ist ja eher eine emotionale Frage. Ne? Wie fühle ich mich? Und Techniker können immer nur messen und so weiter. Ich sag mal so, wir haben jetzt 1700 Wohneinheiten so geplant und unsere Kunden haben das umgesetzt mit Infrarotheizung. Sie können sich vorstellen, in der Vermietung, wenn dort die kleinste Unbehaglichkeit mit der Heizung stattfinden würde, würden die Mieter Mietkürzungen machen und unsere Investoren würden sehr verärgert sein. Und das war noch nicht einmal der Fall. Also wir haben, es gibt sogar Fernsehsendungen, wo die Mieter interviewt haben und sagen, ach, also wirklich super, wir müssten uns erstmal umstellen, was ist das überhaupt, eine Infrarotheizung? Und wenn der Raum einmal eingeschwungen ist, ne, wenn ich natürlich einen kalten Raum mit einer Infrarotheizung aufheize, dann brezelt das Ding von der Decke runter. Das würde aber auch ein Heizkörper machen. Der würde auch dann die stundenlang voll heiß an sein, um überhaupt erstmal auf das ausgeglichene Niveau zu kommen. Wenn der Raum aber eingeschwungen ist, und das ist ja der Normalzustand, man stellt irgendwie eine Temperatur ein, 20, 21, 22 Grad, 19 Grad, was auch immer. Und wenn der Raum eingeschwungen ist, merken Sie es nicht mehr. Ne? Weil so ein Infrarotmodul geht am Tag in so einer Neubauhülle ungefähr 7 bis 10 Mal maximal für 10 Minuten an, ne? Und gleicht den Wärmeverlust aus. Das ist das, was die Menschen fühlen. Und gerade in diesen Beiträgen, die auch im MDR, im ZDF alle zu sehen sind, wo die Kamerateams auch spontan klingeln, ne? Und reingehen und sagen, wie fühlen sie sich, kommt am Ende, also am Anfang kommt immer, ja, ich musste erst mal verstehen, wie funktioniert das und das ist was Neues und da mussten wir uns erst mal dran gewöhnen. Aber das ist jetzt so angenehm mit dieser Strahlungswärme, ne, dieser warmen, umhüllenden Oberflächen. Das ist ja wie ein Lagerfeuer oder wie die Sonne oder wie ein Kachelofen. Wir wollen nie wieder eine Wohnung ziehen mit Fußbodenheizung. Also das fand ich ja spektakulär. Und jetzt kann man es aber auch mal rumdrehen. Gibt es denn ein Qualitätsmerkmal, was das ausdrückt? Und das ist die Behaglichkeit. Die gibt es tatsächlich. Und die Behaglichkeit, die hängt im Wesentlichen von 4 Faktoren ab. Einmal von einem hohen Strahlungswirkungsgrad der Heizung, ne, diese Strahlungswärme auf dem Körper. Dann natürlich die gleichmäßige Temperaturverteilung im Raum, also dass möglichst keine großen Temperaturunterschiede sind, sondern eine gleichmäßige Verteilung. Ja, was auch auf die Behaglichkeit wirkt, ist, wenn Sie keine Luftbewegung haben. Ne? Also immer wenn Luftbewegung ist, Zugerscheinungen, fühlt man sich unbehaglich. Also das kennt man ja aus verschiedenen Situationen. Und was auch, das haben wir heute auch schon mal angesprochen, ist natürlich die ausreichende Luftfeuchte in der Luft, in den beheizten Räumen. Und das Spannende ist, alle diese 4 Hauptpunkte der Behaglichkeit werden durch Konvektionsheizung nicht erfüllt. Ja? Dort haben Sie eben die hohen Temperaturunterschiede zwischen Decke und Fußboden. Sie haben kühle Außenwände an den Oberflächen. Sie haben trockene Luft. Sie haben Luftbewegung im Raum. Ne? Und haben eben auch einen geringen Strahlungswirkungsgrad. Also auch eine Fußbodenheizung hat einen Strahlungsanteil, der ist halt sehr gering, hat einen hohen Konvektionsanteil. Und bei der Infrarotheizung ist es umgedreht, die hat einen ganz kleinen Konvektionsanteil und einen hohen Strahlungsanteil. Und das ist, glaube ich, der Grund, wenn diese 4 Faktoren weitestgehend erfüllt sind, dass eine hohe Behaglichkeit empfunden wird und sich die Mieter eben sehr wohlfühlen. Und das ist eben bei der Infrarotheizung in idealer Weise gegeben.
Jetzt habe ich bei den Wärmepumpen aber noch einen Effekt, den Infrarotheizungen, glaube ich, nicht haben, und das ist das Thema Kühlen. Und ich weiß ja von Ihnen, dass Sie sagen, in der Zukunft, da muss auf Kühlung geachtet werden. Wie sieht es denn damit aus?
Also leider können Infrarotpaneele nicht kühlen. Ich sage leider, denn wenn man die kalt machen könnte mit Strom an der Decke, würde die Kälte, also die kalte Luft, die dadurch entsteht, nach unten rieseln, wäre eigentlich ideal. Aber das geht leider nicht. Auf der anderen Seite, bei der Wärmepumpe, theoretisch kann sie kühlen, praktisch leider auch nicht. Warum? Es werden weit über 90% der Heizsysteme, die zu einer Wärmepumpe verbaut werden, sind Fußbodenheizung. Ich rede ja vom Neubau, ne? Immer am Anfang auf den Rahmen achten, Neubau oder sehr gut sanierte Bestandsgebäude. Und da sind in der Regel mit den Wärmepumpen über 90% Fußbodenheizung verlegt. So. Was passiert jetzt? Die Wärmepumpe an sich kann Kälte, also kaltes Wasser produzieren. Ja, das geht physikalisch sehr gut. Jetzt stellen Sie sich vor, dieses kalte Wasser fließt in die Fußbodenheizung. Dann haben Sie einen kalten Fußboden, auf dem die Mieter laufen. Ja, das ist sehr, sehr unangenehm. Also es ist sozusagen das Gegenteil von Behaglichkeit. Und jetzt passiert noch Folgendes. Dieser kalte Fußboden würde natürlich auch die Luft oben drüber abkühlen. Aber kalte Luft ist schwer, hat eine hohe Dichte und bleibt unten liegen. Man hat also dann unten so einen See kalter Luft, in dem man herumläuft. Sie können sich gar nicht vorstellen, also spätestens nach 6 Stunden haben Sie die ersten Anrufe als Vermieter auf Mietminderung. Na? Das ist das eine. Und das zweite, wir haben ja viele solche Versuche auch gefahren. Ich habe das selbst in meinem eigenen Haus ausprobiert. Passive Kühlung mit der Fußbodenheizung. Ich habe ja vor 15 Jahren ein Haus gebaut, natürlich mit Fußbodenheizung, Solarthermie und meinen damaligen Technikvorstellungen, und haben eine kleine Erdsonde gemacht mit einer direkten Verbindung und haben dieses kalte Wasser einfach in die Fußboden reingepumpt. Was als zweiter negativer Effekt natürlich kommt, ist das Kondensatwasser, was sich im Technikraum fast unvermeidlich bildet, weil ich ja feuchte Luft habe im Sommer und dann kalte Rohrleitung, ist ja nicht alles ideal gedämmt, guckt ja immer irgendwas raus und dort bildet sich Kondensatwasser und das fängt natürlich überall an zu korrodieren. Ne? Aber das Wichtigste ist, ja, Wärmepumpen können theoretisch kühlen, mit Fußbodenheizung aber wiederum nicht, weil sie dort alle Behaglichkeitskriterien komplett verletzen und dann sofort Mietminderung haben bei den Mietern. Ne? Also in dem Sinne können die Wärmepumpen mit Fußbodenheizung genauso schlecht kühlen wie die Infrarotheizung.
Reden wir jetzt über Trends. Was erwartet uns da in Zukunft, beziehungsweise was passiert gerade so? Ich habe vor ein paar Tagen mit einer Mitarbeiterin von Ihnen gesprochen, Videotelefonat, und sagte dann so zu ihr: Was haben Sie denn für ein schönes Bild da im Hintergrund? Und dann antwortet Ihre Mitarbeiterin zu mir: Das ist eine Infrarotheizung. Und ich war ganz baff. Und da, also fand ich, sie hat mir das schon mal erzählt in einem anderen Podcast, dass es diese schönen Bilder mittlerweile gibt. Aber das sah einfach original aus wie ein schönes Bild, das an der Wand hing. Und dann eine Infrarotheizung. Ist das wahrscheinlich ein toller Trend? Was gibt's noch?
Ja, das ist also das Thema Design, was Sie ansprechen, ne? Man kann wunderschöne Bilder machen und die dann auch als Heizung verwenden. Das Bild in meinem Sekretariat war unser erstes Infrarotpanel mit einem Bild, wo ich über den Frankfurter Flughafen laufe. Ne? Das hat bei uns auch Kultcharakter, und das ist hinter meiner Assistentin und wärmt ihr schön den Rücken, und nie und nimmer möchte sie das hergeben. Also es ist ganz, ganz toll vom Design her. Ich habe ja durch die Redneragentur sehr viel mit dem Zukunftsinstitut zu tun, bin dort in dieser Rednersparte mit drin und viel im Austausch. Und dort haben wir natürlich sehr viel mit den Trendforschern zu tun. Und es gibt so ein paar Trends, die relativ klar sind. Also wir haben immer bessere Gebäudehüllen. Also man merkt, dass von Jahr zu Jahr wird vom Gesetzgeber her immer mehr gefordert, wer neu baut, muss eine sehr gute Gebäudehülle haben. Also sehr gute Gebäudehülle heißt wenig Heizwärmebedarf. Ne? Und wenn Sie sich die Ziele der Bundesregierung anschauen, bis 2045 will man sozusagen die gesamten Bestandsgebäude saniert haben, also energetisch saniert haben, fast auf Neubauniveau. Das heißt, der Heizwärmebedarf wird immer geringer. Das wird noch unterstützt durch den Klimawandel, der ja die Winter auch milder macht. Das sehen wir in den Messwerten. Das heißt, mildere Winter und immer bessere Gebäudehütten und immer besser gedämmte Gebäude auch im Bestand führen dazu, dass Heizen völlig an Bedeutung verliert. Und wir bauen aber heute gigantische Heiznetze, Fernwärmesysteme, Wärmepumpen, ne? Also mit kilometerlangen Rohrleitungen, mit Verlusten und so weiter. Das wird mit dem Blick auf diese Trends, auch noch mit dem Blick auf den Handwerkermangel, höchstwahrscheinlich zu gestrandetem Anlagevermögen. Ne? Weil am Ende wird diese viele Wärme über die großen Netze gar nicht mehr gebraucht. Und was macht man damit, wenn der Verbrauch zurückgeht? Ja, man zieht die Preise nach oben. Das sieht man, Fernwärme ist die teuerste Energieform, und dort, wo sie noch grün gemacht wird, wird sie noch mal wesentlich teurer. Also das sind ganz klare Trends. Handwerkermangel hatte ich ja schon genannt. Dazu kommt, dass Photovoltaikanlagen zum Standard werden. Die werden so billig wie Dachbeläge. Ne? Die werden auch, ich denke, es wird auch vorgeschrieben in Zukunft. Baupflicht ist ja schon in manchen Bundesländern. Das heißt, es wird immer billiger Strom vor Ort vorhanden sein. Es wird sehr geringer Heizwärmebedarf da sein. Und gerade in dem kleinen Stromsegment wird ja der Anteil erneuerbarer Energien geht ja immer höher. Wir sind jetzt knapp bei 60%. Man möchte gerne zu 80 und dann irgendwann zu 100% kommen. Und wenn der Strom dann wirklich zu 100% aus erneuerbarer Energie kommt, kann ich auch 1:1 damit heizen und belaste die Umwelt ja nicht mehr. Das merkt man also. Und natürlich ganz klar der Ressourcenmangel an Rohstoffen. Also Europa hat wenig Rohstoffe. Und auch das wird dazu führen, dass man wieder zu den einfachen Heizungen zurückkehrt, die wenig Rohstoffe verbrauchen, die lange halten, die wartungsfrei sind. Das heißt, wenn ich diese ganzen Trends mal zusammenfasse, für den Neubau und für gut sanierte Gebäude, so kann man sagen, Kabel anstatt Rohre ist die Vision der Zukunft.
Kabel anstatt Rohre, der Trend der Zukunft. Haben Sie ein Beispiel oder Messwerte von einem Gebäude mit PV, mit Akku, Infrarotheizung, Autarkieboiler, Pultdach, also so alles, von dem Sie sagen, das ist das Haus schlechthin. Gibt es da Beispiele und Messwerte?
Ja, ich kann mal zwei nennen, die Sie auch, wenn Sie im Internet googeln, sofort finden, weil da gab es Berichte im ZDF, beim Spiegel und so weiter drüber. Das bekannteste ist fast ein Mehrfamilienhaus, 5 Wohneinheiten in Ehingen. Gab es auch einen Spiegelbeitrag dazu, also ein Fünffamilienhaus mit 8 Mietern drin. All das, was Sie genannt haben, nach unserem Konzept umgesetzt, hochgradig energieautark. Das ganze Haus zieht noch 8000 Kilowattstunden Strom aus dem Netz im ganzen Jahr. Für alles, für Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom, Allgemeinstrom, alles zusammen. 8000 Kilowattstunden im ganzen Jahr für ein Fünffamilienhaus. Das können Sie mal vergleichen. Ein älteres Einfamilienhaus hier in Freiberg oder bei Ihnen, Herr Lapan, das verbraucht im Durchschnitt, zieht das allein 5000 Kilowattstunden nur für den Haushaltsstrom im Jahr aus dem Netz. Und dann kommt noch Heizung und Warmwasser dazu. Und hier sind es ein Fünffamilienhaus, Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und Allgemeinstrom, das Treppenhauslicht, verbraucht noch oder zieht noch 8000 Kilowattstunden Strom aus dem Netz. Das ist fast nichts. Und interessant natürlich auch, weil immer gesagt wird, ja, Stromheizung, große Lastspitzen und riesige Verbräuche, ist eigentlich alles Quatsch in dem Rahmen, den wir heute besprechen. Jeder unserer Kunden hat ja eine App von der Photovoltaikanlage, ne, wo er sieht, Netzzukauf, Einspeisung, momentaner Bedarf, Lastspitzen. Und das hat auch der Spiegel sich angeguckt. Und die kurzzeitig höchste Lastspitze in diesem Fünffamilienhaus in den letzten drei Wintern war bei 9 Kilowatt, 9 kW. Also wenn Sie, Herr Lapan, Ihren Warmwasserkocher anmachen, der hat 2 kW. Ne? Also das ist ein Witz, was die Netzbelastung betrifft. Weil die natürlich alle unterschiedlich einschalten, die Infrarotpaneele, und kleine Leistungen haben. Und man kann natürlich mit unseren Batterien immer die Lastspitzen auch abschneiden, ne? Indem man eine Lastspitze aus der Batterie nimmt und nicht aus dem Stromnetz. Das ist das erste Beispiel. Der Spiegel hat in dem Online-Artikel dann geschrieben, das wohl sparsamste Mehrfamilienhaus Deutschlands, das war natürlich ein Ritterschlag, mit Infrarotheizung, 8000 Kilowatt, schon unglaublich. Zweites Beispiel, Sanierungsbeispiel in Aschersleben, der Plattenbau. Das ist ja jetzt ein ganzes Quartier geworden. Und der erste Block, 22 Wohneinheiten, ich glaube 1700 Quadratmeter Fläche, etwa ungefähr 50 Mieter drin, ist hochgradig energieautark saniert worden. Stromzukauf im ganzen Jahr noch 56.000 Kilowattstunden für alles, für Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und Allgemeinstrom, Treppenhauslicht. Das ist also extrem wenig für so ein Gebäude. Und die höchste gemessene Lastspitze dieser 22 lag bei 70 kW. Also auch ein Witz. Die Stadtwerke hatten mit ihrer Norm berechnet, man bräuchte 340 Kilowatt als Spitze, ne, den Trafo, den man hinbauen musste. Die Realität lag bei 70 Kilowatt. Also die sind mit der Stromlastspitze weit unter allen anderen unsanierten alten Blöcken, die dort stehen. Das sind zwei sehr spektakuläre Beispiele, die findet man auch im Internet. Und ich fasse es mal zusammen. Alle unsere Gebäude, die 1700 Wohneinheiten, Neubau und Sanierung, wir haben da keinen Unterschied, weil die Hülle ist bei uns bei beiden gleich. Also wir machen den Altbau zu einem Neubau sozusagen von der Gebäudehülle. Und die restlichen spezifischen Gesamtenergiekosten liegen bei allen 1700 Wohneinheiten zwischen 50 Cent pro Quadratmeter und Monat und 1 Euro pro Quadratmeter und Monat. Und zwar für Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und Allgemeinstrom. Also alles all inclusive. Das ist ein super sparsamer Wert. Wenn Sie andere Neubauten anschauen mit Wärmepumpe und dann haben Sie eine Heizkostenabrechnung und der Mieter kauft sich Strom zu von einem Anbieter und hat noch einen Stromzähler mit Grundgebühren. Also wirklich, wenn Sie da alles einrechnen, sind Sie bei 2,50 Euro bis 4 Euro pro Quadratmeter. Also ein Riesenunterschied. Und das zieht sich durch alle unsere Projekte. 50 Cent bis 1 Euro. Wir haben auch mal ein einzelnes, das liegt mal bei 1,10 Euro. Wir haben aber auch einzelne, die liegen bei nur 20 Cent pro Quadratmeter und Monat, ne? Aber der Schnitt, die Masse liegt zwischen 50 Cent und 1 Euro pro Quadratmeter. Und das ist ein absoluter Spitzenwert, den Sie mit keinem anderen Hauskonzept erreichen, obwohl wir Infrarotheizung drin haben.
Was würden Sie denn für ein Fazit ziehen? Also ich sag mal, wenn man jetzt alles so als Plus, Minus aufschreiben würde auf einer Pro- und Kontraliste, dann fällt das Urteil, glaube ich, schon relativ klar aus. Wie ist Ihr persönliches Fazit?
Naja, dieser Einstieg der Technikerabteilung, ne? Infrarotheizung, Strom zu Wärme 1:1, Wärmepumpe 1:6, 1:7. Auf einen schnellen Blick ist man verführt zu sagen, ach, ist ja total ineffizient. Wenn man zurückdenkt, erstes Semester Studentenausbildung, Wirtschaftlichkeit ist gleich Aufwand zu Nutzen. Mit den ganzen Faktoren, die wir heute besprochen haben, schrumpft eben dieser theoretisch hochklingende Wert sehr stark zusammen. Die praktische Jahresarbeitszahl liegt immer weit unter dieser COP-Angabe in den Prospekten der Wärmepumpen. Und gerade bei diesen Gebäuden, die neu gebaut werden oder die energetisch saniert sind, die einen ganz geringen Heizwärmebedarf haben, dort spielt diese Effizienz der Heizung und diese Arbeitszahl kaum noch eine Rolle, weil ich habe es ja schon mehrfach gesagt, wenn ich bei ganz wenig das sehr effizient erzeuge, diese Energie, ist ja die Einsparung auch immer noch ganz wenig. Und in Geld ausgedrückt dann bei diesen riesigen Investunterschieden zwischen beiden Systemen, holt die Effizienz die Investunterschiede eben nicht mehr ein und schon gar nicht in der Lebensdauer. Das heißt, aus unserer Erfahrung, und das sehen wir in den Simulationen, in den dynamischen Gebäudesimulationen, die sehr aufwendig sind, wo wir die letzten 20 Jahre Wetterdaten einspeisen, wo wir mit Häusern simulieren, die nicht alle in Potsdam stehen, mit Mietern, die sich nicht DIN-Norm gerecht verhalten und Technik, die nicht im besten Wirkungsgrad läuft. Es sind ja diese verflixten Randbedingungen, mit denen wir uns rumplagen müssen, aber wir kommen zu sehr, sehr genauen Ergebnissen in der dynamischen Gebäudesimulation. Wir sehen die Monitoring-Ergebnisse. Das einfachste Monitoring bei unseren Kunden ist, der liest einmal im Jahr seinen Stromzähler ab, weil der Vermieter ist ja der Stromkunde der Stadtwerke. Und dann sieht er eine Zahl, was er im Jahr verbraucht hat, und die vergleicht er mit unserer Simulation. Also es ist total simpel, das ist das einfachste Monitoring. Wir haben natürlich auch aufwendigere Monitorings laufen. Und dort sieht man, dass praktisch in diesem Rahmen, den ich beschrieben habe, die Infrarotheizung eigentlich einen Siegeszug vor sich hat. Man sieht es auch, ich beobachte bei der IG Infrarot diese Verkaufszahlen, und die gehen bei der Infrarotheizung jedes Jahr also drastisch nach oben, während ja gerade die Wärmepumpen sehr ins Stocken gekommen sind und in den letzten Jahren sogar rückläufig waren. Also unter diesen Randbedingungen in der Trendforschung, die ich vorhin genannt habe, ist die logische Konsequenz, wenn Investoren eine hohe Mietrendite erzielen wollen, dass sie von den wassergeführten Heizungen im Neubau und in sehr gut sanierten Gebäuden in Zukunft weggehen werden. Das kann man natürlich als Heizungsindustrie noch eine Weile in die oder jene Richtung, indem man auch wieder das Gebäudeenergiegesetz und die Förderung wieder aktiviert. Also da wird ja auch viel Gegenlobby gemacht, aber das wird sich nicht aufhalten lassen. Und ich denke, dass im Neubau in den nächsten 10 Jahren die wassergeführten Heizungen verschwinden werden.
Herr Professor Lockefeld, alle, die jetzt zugehört haben, sind alle einen großen Schritt schlauer und wollen diesen Beitrag mit Sicherheit auch weiterempfehlen. Was würden Sie sagen, für wen ist das geeignet? Wer sollte sich diese Podcast-Folge hier anhören?
Naja, ich hatte ja gesagt, das ist eine kostenlose Weiterbildung für die TGA-Abteilung, für Energieberater, für Architekten, die natürlich diese Erfahrung gemacht haben und jahrzehntelang auch genau das gehört haben. Ne? Für die ist das eigentlich geeignet, weil wir sind heute schon relativ in die Tiefe gegangen, noch nicht ganz in das Eingemachte, aber das würde einfach auch die viele Zuhörer überfordern. Für die ist es eigentlich gemacht, um ein besseres Verständnis zu gewinnen, dass eben Wirtschaftlichkeit entsteht durch das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen. Und ich möchte noch einen Schritt weitergehen, gerade im Neubau, wo praktisch so wenig Energie eingespart werden kann durch eine Wärmepumpe, weil einfach der Bedarf so gering ist, werden in Zukunft die Wartungs- und Reparaturkosten die eingesparten Energiekosten übersteigen. Also das sehen wir in allen Datensätzen der Wohnungswirtschaft. Das bestätigt uns die Wohnungswirtschaft auch. Wenn ich also nur ganz wenig Energie brauche, aber sehr teure Systeme habe, die nicht so lange leben und auch immer viel Service und Wartung benötigen, ist doch klar, wenn dann mal so eine Maschine ausfällt und so weiter, sind eben die Wartungs- und Reparaturkosten auf Dauer höher als die eingesparten Energiekosten. Und das bringt zumindest die Vorstände von Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften, die eher auf die Zahlen gucken und nicht auf Wirkungsgrad-Kennlinien, dazu, dass sie sagen, wir wollen das, aber wir wollen auch ein Mittel an die Hand bekommen, wie zum Beispiel dieser Podcast, was ich meiner Technikabteilung eben geben kann, damit sie sich das anhören können und ein besseres Verständnis gewinnen, warum wir eigentlich seit 5 Jahren im Neubau und in der Sanierung nur noch Infrarotheizungen planen, weil in jedem Simulationsvergleich das immer die wirtschaftlichste Lösung darstellt.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, falls Sie jemanden kennen, der aufgeklärt werden sollte über den großen Heizungsirrtum, dann freuen wir uns, wenn Sie diese Folge weiterleiten und ja, weiter verbreiten, weiter erzählen. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank, Herr Professor Timo Lockefeld, für diese kostenlose Lehrstunde.
ja, nicht zu danken. Und das wird sicherlich, wird dieser Podcast heiße Diskussionen geben. Alles Gute und Glück auf aus Freiberg.